Ein kleines Kind, ein Baby, das äußert sein Grundbedürfnis, sein psychisches Grundbedürfnis durch Schreien. Und die Eltern versuchen dann herauszufinden, was dem Kind denn jetzt momentan fehlt. Hat das Kind Hunger oder ist die Windel voll oder ist sonst irgendwas? Wenn wir heranwachsen, dann lernt der Mensch sprechen. Dann fangen die Kinder an zu sagen, was sie brauchen. Und irgendwann wird man erwachsen und stellt fest, dass Erwachsensein das Langweiligste ist, weil du musst dich selber drum kümmern, dass du was zu essen hast. Die Sache ist die, ein physisches Grundbedürfnis ist für uns ganz logisch, dass wir uns darum kümmern, dass das gestillt wird. Wir gucken danach, dass wir genug schlafen, wir gucken danach, dass wir zu trinken haben und dass wir zu essen haben. Die Frage, die ich euch stellen möchte, ist die, ist es bei den seelischen Grundbedürfnissen genauso? Sollten wir das dort auch so tun, dass wir diese Bedürfnisse selbst stillen, dass wir uns darum kümmern? Oder sollten wir das vielleicht so machen, dass wir das abgeben an jemanden, dass diese Grundbedürfnisse für uns gestillt werden? Grundsätzlich hat der Mensch die Freiheit, dort frei zu entscheiden, was tue ich? Versuche ich, mein Grundbedürfnis selbst zu stillen oder lasse ich es bleiben? Es gibt verschiedene Grundbedürfnisse. Der Mensch, der möchte geliebt sein. Der Mensch, der möchte gebraucht werden, möchte gekannt sein. Er braucht eine Umgebung. Er ist nicht geschaffen dafür, alleine oder einsam zu leben. Menschen, die tatsächlich in Einsamkeit leben, also die Unterscheidung zwischen Einsamkeit und alleine. Man kann alleine sein, aber nicht einsam. Aber man kann nicht alleine sein und trotzdem einsam. Aber Menschen, die in Einsamkeit leben, die sterben früher. Nicht, weil sie allein sind, sondern weil sie einsam sind. Weil niemand da ist, der sich um sie kümmert. Keine Bezugspersonen da sind. Wir brauchen eine Gemeinschaft. Und wir wollen, dass unser Leben Sinn macht. Und eins dieser Themen, das da dazukommt und ganz wichtig ist, wir wollen sicher sein, dass unser Leben eine Struktur hat, eine Ordnung hat und dass es läuft. Wir wollen, dass unser Leben unter Kontrolle ist. Und heute möchte ich diese Frage in den Raum stellen, wer ist in Kontrolle in unserem Leben? Und wie wirkt sich das aus? Ist es überhaupt notwendig, dass jemand in unserem Leben Kontrolle hat oder nicht? Und was bedeutet Kontrolle? Ich habe da mal in den Duden geschaut, der weiß solche Sachen. Und da steht unter erstens A, es ist eine dauernde Überwachung, Aufsicht, der jemand oder etwas untersteht. B, es ist eine Überprüfung, der jemand oder etwas unterzogen wird. Zweitens, es ist die Herrschaft oder die Gewalt, die jemand über sich oder etwas hat. Und im dritten, da geht es dann in den Sport, da gibt es Kontrollpunkte, die gucken, dass das alles zum einen richtig läuft oder es wird die Zeit gestoppt, dass man nachher weiß, wer der Schnellste war. Der Mensch möchte Ordnung in seinem Leben und wissen, es ist alles unter Kontrolle. Das hat mit Sicherheit zu tun. Ein Sicherheitsgefühl, das uns vermittelt, alles ist in Kontrolle. Alles hat seine Ordnung. Und von dem, wo wir unsere Sicherheit erwarten, ich denke, das ist das, was wir am meisten prüfen. Wenn wir unsere Sicherheit von Gott erwarten, dann werden wir dementsprechend viel Zeit mit Gott verbringen und ihn suchen, weil er unsere Sicherheit ist. Wenn wir unsere Sicherheit von unserem Kontostand erwarten, dann werden wir dementsprechend oft auf unseren Kontostand schauen, um sicher zu gehen, dass es alles stimmt und alles in Ordnung ist. Woher kommt deine Sicherheit und wer ist in Kontrolle? Im christlichen Kontext ist es oft so, dass wenn irgendwas schief geht, dieser Satz fällt, ach ja, Gott ist in Kontrolle. Es ist alles in Ordnung, Gott hat alles im Griff, Gott ist in Kontrolle. Und ich möchte die Frage stellen, ist Gott tatsächlich in Kontrolle über allen? Im Hinblick auf diese Definition, kontrolliert Gott alles, was passiert? Was kommunizieren wir, wenn wir sagen, Gott ist in Kontrolle? Sagen wir, Gott überwacht alles und er kontrolliert alles, was passiert? Sagen wir, alles, was passiert, ist Gottes Wille, darum ist er in Kontrolle? Das ist die Kontrolle, die er ausübt. Oder sagen wir, Gott ist in Kontrolle und deshalb hat alles einen Grund, warum alles passiert, weil er alles überwacht und kontrolliert. Hat alles, was passiert, einen Grund, einen gottgewollten Grund? Ist es tatsächlich so? Ich glaube, dass es nicht so ist. Und ich sage euch auch warum. Ich weiß nicht, wie schnell ich das hinbekomme, aber ich versuche es euch zu erklären, warum ich nicht glaube, dass Gott in Kontrolle über allem ist und alles bestimmt, was passiert. Die einfache und kurze Version wäre die, dass, wenn es so wäre, mein Gottesbild vollkommen falsch wäre. Wenn ich glaube, dass ich einen guten Gott habe, wie kann ich denn dann mit einem solchen Satz Gott dafür verantwortlich machen, dass die schlechten Dinge passieren, auch sein Wille sind, weil er in Kontrolle ist. Ich glaube, wir haben nicht viele Schüler da, aber wenn ein Schüler eine schlechte Note schreibt, wer ist denn dann dafür verantwortlich? Ist es Gott? Nee, meistens nicht. Der Schüler sagt, okay, wenn es Gott nicht ist, dann ist es der Lehrer. Aber meistens ist es auch nicht der Lehrer, sondern es ist meine persönliche Einstellung dazu, wie ich mich auf etwas vorbereite. Wenn ich finanzielle Herausforderungen habe, und das kann man nicht generalisieren, aber ist dann Gott dafür verantwortlich? Ich glaube es auch nicht. Weil nämlich der Mensch die Freiheit hat, selbst zu entscheiden. Wenn du gekündigt wirst, dann war das nicht die Entscheidung Gottes, dann war das die Entscheidung von dem, der dir gekündigt hat. Und der konnte ganz frei entscheiden. Die meisten Menschen, die finanzielle Probleme haben, die haben kein Einkommensproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Das, was wir reinbekommen, müssen wir verwalten und das ist unsere Aufgabe. Meistens haben wir kein Einkommensproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Wir setzen unser Standard, den wir leben wollen, nicht passend zu dem, was uns zur Verfügung steht. Wenn wir herausgefordert sind in Ehe und Beziehung, ist es dann Gottes Schuld, dass es nicht funktioniert oder dass es Herausforderungen gibt oder liegt es nicht vielmehr an uns, dass wir schauen, dass wir diese Beziehung pflegen und leben. Auch dass es Armut gibt und dass es Naturkatastrophen gibt und alles, das ist das alles Gott, ist der dafür verantwortlich? Uns hier geht es, in Deutschland geht es sehr, sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass Gott dafür verantwortlich ist, sondern dass wir Menschen ein Verteilungsproblem haben. Man muss sich nur mal überlegen, den Welthunger für ein Jahr zu stillen, das würde etwa 30 Milliarden Euro kosten. Und das ist eine Theorie, in der Praxis funktioniert das wahrscheinlich so nicht. Der Amazon-Boss, der könnte alleine mit seinem Vermögen, nach dem Stand 2015, also schon 4 Jahre zurück, könnte der 5 Jahre lang den Welthunger ganz alleine stillen. So viel Asche hat er. 5 mal 30 Milliarden Euro hat er. 150 Milliarden. Wir haben ein Verteilungsproblem, nicht ein Problem mit Armut. Und es liegt an uns, nicht an Gott, dass das so ist. Die Aufgabe des Menschen ist es auch, nach der Erde zu schauen und auf sie Acht zu geben, aber der Mensch plündert sie viel mehr aus, als dass er sich darum kümmert. Ich glaube, das meiste an dem, was Negativem hier auf der Erde ist, dafür ist Gott nicht verantwortlich. Und ich glaube auch nicht, dass wir das eigentlich sagen wollen mit dem, was wir sagen, wenn wir sagen, Gott ist in Kontrolle. Die Frage ist nur dann, wenn Gott nicht über alles bestimmt, was passiert, über das Leid auch, wenn es nicht sein Wille ist, was wollen wir dann eigentlich damit sagen, wenn wir sagen, Gott ist in Kontrolle? Denn es ist nämlich wichtig. Weil die Leute, denen du begegnest, die hören dir zu, was du sagst. Und wenn du sagst, Gott ist in Kontrolle über allem und die erzählen dir gerade ihr Leid, dann werden die Gott dafür verantwortlich machen für ihr Leid. Und sie bekommen ein Bild von Gott, das nicht wahr ist. Ich glaube, das, was wir eigentlich sagen wollen, ist, Gott ist höher als diese Herausforderung, ist höher als dieses Leid. Er ist größer als alles das. Er ist der souveräne Gott, denn er ist der höchste Gott. Gott steht über den Dingen, er ist außerhalb von Raum und Zeit und er ist nicht an diese Limits gebunden, die wir als Menschen haben. Was für ein Gottesbild haben wir als Christen eigentlich? Wir glauben an diesen Gott, an diesen höchsten Gott. Und die Bibel ist voll davon, sie spricht von der Größe Gottes. Sie spricht davon, wie groß Gott ist und wer Gott ist. Eigentlich lässt sie keinen Irrtum zu über der, wer Gott ist. Und ein Mensch, der ein ganz klares Gottesbild hatte, ist Abraham. Welcher Mensch würde von uns hier einfach losziehen, weil er eine Stimme hörte, ihm sagt, Abraham, nimm deine Sachen, verlass deine Familie, deine ganze Sippschaft da, deinen Ort, wo du gewohnt bist, wo du es kennst und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er hat ihm nicht mal gesagt, geh in dieses Land, sondern nur gesagt, jetzt geh ich mal los in dieses Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und alles das hat er ihm versprochen. Wer würde das machen, ohne Gott zu kennen? Die Geschichte von Abraham, die steht im ersten Buch Mose von Kapitel 12 bis 25. Die nimmt einen ziemlich großen Teil davon ein. Es berichtet alles über Abraham. Und als er beruft, Gott Abraham beruft, da steht das Wort Jahwe. Und dieses Wort für Gott, das ist eigentlich so heilig für die Juden, dass sie es nie benutzen. Aber diese Wurzel dieses Wortes beinhaltet eine ganz, ganz wichtige Sache, wer Gott ist und wie er ist. Es gibt ein hebräisches Wort, das heißt Haya. Und das bedeutet Sein. Und dieses Wort, das da drin steht, in dieser Wurzel, bedeutet, ich war, ich bin, ich werde immer sein. Der Name Gottes, der Eigenname Gottes, der für Gott verwendet wird, beinhaltet, dass Gott war und dass er ist und dass er immer sein wird. Er war schon da, bevor es überhaupt für uns hier Menschen menschliches Leben gab, bevor es Zeit und Raum gab, bevor es hell und dunkel wurde, bevor es Zeit gab, war Gott schon da und er wird auch noch da sein, wenn es das nicht mehr gibt. Abraham spricht Gott selber so an mit diesem Namen, so hat er ihn kennengelernt. Und ich möchte weitergehen in Kapitel 14. Da ist nämlich eine Begegnung, wo er seinen Gott vor anderen Menschen bekennt. Und der Kontext ist so, dass sein Neffe Lot, das ist so ein bisschen einer, der schwankt da ein bisschen, der zieht dann los und dann hängt er sich doch wieder an der Stadt an, um dort ein bisschen Schutz zu finden. Und der hat in Sodom gewohnt. Und es war so, dass dann ein paar Könige kamen, die haben Sodom ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie es komplett platt gemacht haben, aber die haben auf jeden Fall Sodom besiegt und einige Gefangene mitgenommen. Und unter den Leuten war auch Lot. Und der Abraham hat es gehört und gesagt, na jetzt hat mein Neffe sich wieder in Schwierigkeiten gebracht, jetzt gehe ich los. Und dann mit dem Segen Gottes ging er los, hat gegen diese Könige gekämpft und hat sie besiegt. Und nach diesem Sieg kommt er zurück in dieses Tal. das ist so zwischen Jerusalem und Sodom. Sodom ist unten am Toten Meer und Jerusalem liegt ein bisschen links daneben. Da dazwischen. Und dann kommt dieser König aus Sodom, kommt ihm entgegen, und der König und Priester Melchisedek aus Salem, was später Jerusalem war. Der kommt ihm entgegen und die sprechen ihm zu. Und diese Stelle möchte ich lesen. Die steht in 1. Mose 14, die Verse 19 bis 24. Und das ist, was der Melchisedek dort sagt. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram, damals war es noch Abram, nicht Abraham, dazu wurde er später. Gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abram: Gib mir die Seelen, die habe aber nimm für dich. Da sagte Abram zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abram reich gemacht. Zwei Dinge passieren. Melchisedek, ein Priester von Gott, dem Höchsten, diesen souveränen Gott, an den wir glauben, kommt und segnet ihm, spricht ihm den Segen zu. Er kommt mit Brot und Wein, was später für uns durch Jesus zum Abendmahl eingesetzt wird. Ein Bund, ein Bündniszeichen des Segens. Und aufgrund dessen gibt Abraham ihm den Zehnten von allem. Der König von Sodom möchte ihn auch segnen, aber er will ihn in eine andere, auf eine andere Art und Weise segnen. Er will ihn menschlich segnen und sagen: Hey, wir selber haben es leider nicht geschafft, unser Volk zu verteidigen. Darum nimm dir alles mit und sei dadurch gesegnet. Wiederum ist es aber dann ja nicht ein Segen, den er durch Gott empfängt, sondern ein Segen, den er von Menschen empfängt, wodurch sich der Segnende rühmen könnte. Und genau das ist das, was Abraham nicht will. Er will keinen menschlichen Segen, sondern er will den Segen von dem Gott, den er erfahren hat, der ihn geführt hat in dieses fremde Land, in dem er ist. Er möchte diesen Segen von Gott, dem Höchsten. Von Jahwe, das ist der Herr, den er nennt. Sie nennen ihn immer Adonai, bedeutet Herr. Deshalb sagen sie immer anstelle dieses Wortes. Und El bedeutet Gott und Elion bedeutet der Höchste. Von dort empfängt er seinen Segen und das ist sein Gottesbild. Die Frage, die ich mir gestellt habe: Wie kommst du zu einem solchen Gottesbild? Dass du jeglichen Segen von außen ablehnst, weil du sagst: Ich strecke meine Arme aus zu dem Herrn, zu dem Gott, dem höchsten Gott. Von ihm bin ich gesegnet. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass wir Beziehungen leben sollen zu diesem Gott, ihn kennenlernen sollen, wie Abraham es getan hat. Und dann ändert sich unsere Perspektive auf das, wer Gott eigentlich wirklich ist. Nämlich der ewige Gott. Und wenn wir uns das vor Augen rufen, dass Gott ein ewiger Gott ist, dann stellen wir fest, dass er unsere menschliche Begrenztheit um ein Vielfaches übersteigt. Wenn also negative Dinge passieren und wir haben einen ewigen Gott, dann ist er fähig, diese Dinge für was Gutes zu verwenden. Und könnte genau das der Grund sein, warum diese Dinge passieren. Nicht, weil er das gut findet, weil es sein Wille ist, sondern weil er uns erlaubt, selbst zu entscheiden, was wir tun. Weil er erlaubt, dass negative Dinge auf dieser Welt passieren, wo wir uns manchmal gar nicht dafür entscheiden. Wo auch andere Menschen vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Was haben andere Menschen damit zu tun, dass ich krank werde? Aber es ist nicht gut. Es gibt Menschen, die sterben auf... Die sterben an Krebs und die haben geglaubt ihr Leben lang. Die haben gebetet und haben geglaubt, sie werden geheilt, und es war nicht so. ist Gott jetzt nicht gut? Weil Gott es zulässt, ist Gott nicht gut, weil Gott sowas zulässt? Ich glaube, er hat eine ganz andere Perspektive. Gottes Ziel mit uns Menschen ist, dass wir diese Gemeinschaft haben, für die wir eigentlich geschaffen wurden. Und das ist eine Gemeinschaft, die diese Zeit, die wir auf dieser Erde verbringen, die darüber hinausgeht, die das übersteigt. Und das ist die Gottesperspektive. In Situationen, wo wir sagen, Gott, wie kannst du das zulassen, glaube ich, dass er uns zusprechen möchte, hey, mein Kind, ich sehe viel weiter als du. Und ich bin fähig, aus Minus Plus zu machen. Und ich bin der, der dein Leben an ein Ziel führen kann. An das Ziel führen kann, das du versuchst zu erreichen, aber alleine niemals schaffen wirst. Das Problem ist, wir werden nur an dieses Ziel kommen, wenn Gott in Kontrolle ist. Das habe ich vorher gesagt, Gott ist nicht über Kontrolle, ist nicht in Kontrolle über alles, was passiert. Aber es gibt die Situation, wo Gott in Kontrolle kommt. Und das ist, wenn wir Gott Kontrolle geben. Wenn wir sagen, Gott, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben. Die Sache ist nur die, wenn ich dieses Bild von Gott habe, das ist dieser alte, bärtige, langhaarige Mann ist, der auf seinem Thron sitzt und immer nur den Finger hebt und mit uns schimpft über alles, was wir tun, dann werde ich das nicht tun. Wenn ich glaube, dass Gott dafür verantwortlich ist, für die negativen Dinge, die in unserer Welt passieren, für das, dass Menschen an Krankheiten sterben, für die sie gar nichts können, wenn ich glaube, dass das Gottes Wille ist und dass er das gut findet und dass er die Ursache dessen ist, dann werde ich nicht die Kontrolle an einen solchen Gott abgeben, weil ich möchte nicht, dass jemand mein Leben kontrolliert, der mich in sowas hineinführen kann. Und dann kommen Zweifel auf. Kann ich diesem Gott denn überhaupt vertrauen? In irgendeiner Art und Weise, nur ein bisschen. Oder ist es ein willkürlicher Gott, der macht, wie er will, der die Menschen rumschubst, wie er will, und wenn ein paar ein bisschen, ja, eine Güte von ihm empfangen haben, denen geht es dann gut. Wenn ich kein klares Bild von Gott habe, wie Abraham das hatte, dann werde ich niemals Kontrolle an Gott abgeben, weil ich nicht glaube, dass er gut ist. Und wenn ich nicht glaube, dass Gott gut ist, dann glaube ich auch nicht, dass er vertrauenswürdig ist. Aber Gott ist gut. Das ist, was sein Wort sagt. Und Gott ist der, der alles zu dem Ziel führt. Und der Gott ist der Gott, der sich nicht verändert. Der war, der ist und der immer sein wird. Und wenn er etwas verspricht, wenn er etwas sagt, dann gilt es. Und wenn Gott sagt, dass er gut ist, dann ändert er seine Meinung nicht morgen. Und dann ist er das auch immer noch, wenn Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Sein Ziel ist ein anderes. Nämlich Ewigkeit. Gott die Kontrolle abzugeben bedeutet, ich vertraue Gott, dass er es besser kann als ich. Ich vertraue Gott, dass er der ist, der mein Leben zum Ziel führen wird. Und dazu muss ich glauben, dass er das tun kann. Wenn wir zurück zu Abraham kommen, der ist fast 100 Jahre alt, als endlich der versprochene Sohn auf die Welt kommt. Nie gezweifelt. Hat Gott vertraut, er hat Gott gekannt. Und dann ein paar Jahre später kommt Gott zu ihm und sagt zu ihm, Abraham, nimm deinen Sohn, pack einen Esel und nimm einen Knecht mit, nimm Feuerholz mit so ein bisschen und dann zieh zu dem Berg und dann opfere dort deinen Sohn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geschichte steht in 1. Mose 22, wenn es jemand nachlesen will. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Abraham gewesen wäre, spätestens da hätte ich hingeschmissen und gesagt, Gott, jetzt ist es genug. Du schickst mich weg von meiner Familie. Du lässt mich warten bis in eine Zeit, wo es irrsinnig ist, überhaupt noch daran zu glauben, dass du dein Versprechen erfüllst. Dann erfüllst du dein Versprechen und jetzt willst du mir meinen Sohn wieder wegnehmen. Irgendwo ist eine Grenze, wo ich das nimmer mitmache. Ich bin ja auch nimmer der Jüngste. Muss überlegen, der war über 100 Jahre alt. Aber Abraham hat seinen Gott gekannt und hat es Gott zugetraut, dass selbst wenn er das tun würde, Gott zu seinem Ziel kommt mit dem Versprechen, das er ihm gegeben hat, dass aus ihm alle Nationen dieser Erde gesegnet werden, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Er hat ihn gekannt als den höchsten Gott, als den Gott, der alles in seiner Hand hält. Und Gott wollte sehen, vertraust du mir? Und er hat ihm vertraut und er führt es zum Ziel. Wir sind Teil dieser Verheißung, die Abraham damals bekommen hat. Gott zu vertrauen bedeutet, an ihn die Kontrolle abzugeben. Und dann ist Gott in Kontrolle. Wenn ich Gott Kontrolle abgebe, dann ist Gott in Kontrolle. Aber es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Die ich ganz persönlich für mein Leben treffen muss. Vertraue ich dir, Gott, oder vertraue ich dir nicht? Vertraue ich dir, dass du mein Leben zum Ziel führst? Vertraue ich den Verheißungen, die du ausgesprochen hast, dass wer an mich glaubt, das sagt Jesus, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben wird? Vertraue ich darauf, dass das so ist? Für mich war es die beste Entscheidung und ich wünsche mir, dass das alle Menschen, die das hören, dass die diese Entscheidung treffen. In Römer 11, 36, da steht, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich glaube, dass das genau das ist, was passiert, wenn wir Kontrolle an Gott abgeben. Es kommt ohnehin alles, was existiert, von Gott. Vor Gott war nichts. Gott ist der, der Leben geschaffen hat. Und Gott ist auch der einzige Weg, durch den wir in dieses Leben hineinkommen, das nicht an Zeit und Raum gebunden ist, in ein ewiges Leben. Das heißt also, ohne Gott existiert ohnehin nichts. Wir wären nicht hier, weil er unser Schöpfer ist. Wenn ich aber an das Ziel kommen will, an das Gott möchte, dass wir kommen, dann geht das auch nur durch ihn. Jesus sagt es ganz klar auch über sich selber. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Steht in Johannes 14, Vers 6. Da sagt er, nur ich bin der Weg und nur ich bin die Wahrheit und nur ich bin das Leben. Dieses durch ihn ist Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, für jeden Einzelnen. Und wisst ihr, was mich bewegt? Manchmal nehme ich mir einen Moment und denke darüber nach, was um mich herum passiert. Und es ist gut, wenn man das tut manchmal. Einfach darüber klar zu werden, was passiert um mich herum. Die Menschen, die in meinem Haus wohnen, was passiert mit denen? Und bloß weil ich glaube, dass Jesus mich, wenn ich glaube, dass Jesus mich so liebt und mich so lieb hat und dass das alles, was Jesus sagt, wahr ist, dann muss ich auch glauben, wenn ich diese Liebe Jesu nicht annehme, dann gehen diese Menschen verloren. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass Menschen glauben, wir haben einen bösen Gott, der alles verbietet, was Spaß macht, der mir alles wegnimmt, was mir gefällt. Und sie sich deswegen dagegen entscheiden, da könnte ich manchmal losheulen. Menschen gehen verloren, weil sie nicht wissen, wer Gott ist. Weil sie kein Bild von dem haben, was er für uns getan hat. Der gibt seinen einzigen Sohn, der für uns jämmerlich am Kreuz verreckt. Man kann das nicht anders sagen. Und wir lehnen es trotzdem ab, ganz oft. Es ist ein solches Geschenk, wenn wir das für uns begriffen haben, was Gott da in unserem Leben tut. Und dann ist es ein leichtes, ihm Kontrolle abzugeben und durch ihn zu ihm zu kommen, Zugang zu ihm zu haben. Und das ist, was er sich wünscht, dass wir in seiner Gegenwart sind, dass wir in seiner Nähe sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm leben, auch ein Grundbedürfnis, das wir haben wollen. Wir wollen nicht alleine sein. Wir brauchen diese Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen. Dafür sind wir gemacht und das ist die Sehnsucht Gottes, dass wir in dem leben, wofür wir geschaffen sind. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ich Gott vertraue, dann führt er mein Leben zum Ziel. Wie und wo, das übersteigt oft unseren Verstand und wir begreifen das nicht. Aber er wird es zum Ziel führen. Und dieses Leben, das wir hier auf dieser Erde leben, ist so viel im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Und Menschen, die das nicht verstehen, die halten mich verrückt, aber ich bin gerne verrückt. Und ich hoffe, viele von uns sind gerne verrückt in dem Sinne und lieben diese Liebe so, wie Jesus es für uns getan hat. Wir wollen, dass unser Leben unter Kontrolle ist. Wir wollen, dass unser Leben eine Ordnung hat. Wir alleine bekommen das nicht hin, so oft wir es auch versuchen. Der einzige Weg ist, Kontrolle abzugeben. Das tun wir aber nur, wenn wir glauben, dass Gott der ist, der sagt, dass er ist. Nämlich gut. Und dann werden wir Kontrolle abgeben. Und dann wird Gott unser Leben zum Ziel führen. Denn er ist der einzige Weg. Und das, was er sagt, ist die Wahrheit. Und dann werden wir wirkliches Leben haben. Und wirkliches Leben bedeutet nicht, dass alles einfacher ist. Aber dass es wahrhaftig ist. Und das ist das, was Gott uns versprochen hat. Und das ist das, was er einhalten wird. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Ich weiß auch nicht, was euch in eurem Alltag bewegt. Ich weiß auch nicht, welche Herausforderungen ihr habt. Ich weiß nicht, wo euer Herz gebrochen ist. Ich weiß nicht, wo es in eurem Leben drückt oder wo es euch mal schmerzt. Aber ich weiß, dass Jesus die Antwort darauf ist. Wenn du heute da bist und du kommst vielleicht schon länger hierher oder zum ersten Mal da, wie auch immer, und du hast noch nie Ja gesagt zu diesem Geschenk, du hast dich noch nicht dafür entschieden, Kontrolle abzugeben. Weil du dieses Bild von Gott vor dir hattest, dass er dieser Spielverderber ist, möchte ich dich einladen, wenn irgendwas geändert hat, es anzunehmen und Ja zu ihm zu sagen. Und auch wenn wir uns schon lange für Gott entschieden haben, schon lange mit ihm leben, doch immer wieder diesen, die Negatives auf Gott abschieben und wir wollen das eigentlich gar nicht. Und das passiert mir auch. Ich schließe mich in nichts aus. Dann möchte ich euch heute auch einladen. Wir bewusst heute diesen Schritt zu machen, auf Gott zu. Und ich bitten, dass wir, wem es möglich ist, gemeinsam aufstehen jetzt. Und wenn du Freiheit hast, dieses Gebet, das ich mitgebracht habe, dass wir das gemeinsam beten, als Ermutigung vielleicht für die, die es zum ersten Mal tun, oder als etwas, das wir wieder neu tun. Wenn du dich dabei unwohl fühlst, dann lass es einfach sein und genieß das, was in der Atmosphäre hier passiert. Ich will niemanden zwingen, etwas zu tun, das er nicht tun möchte, aber ich möchte jeden ermutigen, es zu tun. Und ich spreche das einfach vor, und wenn ihr die Freiheit habt, dann betet doch einfach das mit. Jesus, ich glaube, dass du mein Retter und Erlöser bist. Ich habe erkannt, dass ich es alleine nicht hinbekomme. Vergib mir, dass ich es allein versucht habe. Und dir nicht vertraut habe. Nimm du mein Leben wieder ganz neu. Mach es rein und hilf mir, mehr und mehr zu vertrauen. Du bist mein Herr und Erlöser. Amen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist, dass du der Retter bist, dass du der Weg bist, dass du die Wahrheit bist. Und ich bete, dass alles, Herr, was du für uns hast, dass du es uns aufschließt durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und dass du uns hineinführst in dieses Leben, das du für uns hast. Dass du der bist, dem wir vertrauen und dem wir Kontrolle abgeben, weil du es gut mit uns meinst. Ich danke dir dafür und bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen. Dass du durch die Reihen gehst und jeder Einzelne diesen Segen mitnimmt, den du für uns hast. Vater, ich bitte dich darum im Namen Jesu. Amen. Nach dem Gottesdienst, wenn ihr noch Gebet wünscht, wenn euch irgendwas bewegt, dann dürft ihr nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Da werden der Nils sein, ich werde auch da sein. Und dann wollen wir gerne für euch beten, wenn ihr das wünscht.